Mein Herz für sein Haus möchte mit uns eine Bibelstelle betrachten, wo jemand ein großes Herz für Gottes Haus hatte, und das ist der König David. Und da lesen wir aus dem zweiten Buch Samuel im Alten Testament, Kapitel 7, zunächst die ersten drei Verse. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Sieh doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Nathan antwortete, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. David, er hatte die Stadt Jerusalem eingenommen, da waren zuerst andere Leute, die da gewohnt haben, und dann hat er mit einem Stoßtrupp diese Stadt eingenommen und es war dann seine Stadt, die Stadt Davids wurde sie seitdem auch genannt. Die lag auch ziemlich zentral in der Mitte von Israel und David wollte aus dieser Stadt seine Hauptstadt machen, die Hauptstadt für sein Reich. Und er ist König geworden und er wollte da seinen Palast errichten. Kann man sich vorstellen, wie das dann praktisch war, ja, wenn man so einen Palast errichten möchte, dass man zuerst irgendwie Architekten holt und seine Vorstellung weitergibt, so und so soll der Palast aussehen, das sind die Grundmaße, diese Materialien möchte ich haben und dann die Innenarchitektur, wie soll ich das Ganze denn einrichten? Und das Ganze hat bestimmt eine ganze Zeit lang gedauert und hat David sehr beschäftigt und irgendwann ist er eingezogen in diesen tollen Palast und hat gesagt, ja super, jetzt habe ich das gebaut, jetzt bin ich König, das ist mein Palast. Und er hat sich wohl gefühlt, aber hat gespürt, dass dieser innere Baudrang, jetzt was herzustellen, der war jetzt nicht vorbei. Ja, die meisten von uns, die würden sagen, wenn ich mal ein Haus gebaut habe, dann ist auch erstmal Ruhe. Und David, er hat gesagt, nee, ich habe das Empfinden, ich muss noch weiter bauen. Und er hat seine Situation verglichen mit der Situation Gottes. David, er hatte sein Haus gebaut, das war ein tolles Haus, die besten Materialien und sicherlich das schönste Haus in ganz Israel. Und dann hat er auf die Bundeslade geschaut, auf den Ort, wo Gottes Gegenwart war, das Heiligtum sozusagen der Israeliten. Und dieses Heiligtum war in einem Zelt untergebracht. Kein Haus, ein einfaches Zelt. Und da hat Gott quasi gewohnt. Und in der Situation ist dann der Wunsch in das Herz von David gefallen, dass er Gott ein Haus bauen wollte. Hat gedacht, hey, das kann er nicht angehen, ich habe hier meinen tollen Palast und Gott, er hat das nicht, sondern er hat nur das Zelt. Ich möchte für Gott ein Haus bauen. Und hat sicherlich da schon Gedanken und Pläne gehabt, im Herzen bewegt. Und diese Pläne hat er dann seinem Vertrauten, dem Propheten Nathan, gesagt, hat ihn eingeladen, gesagt, Nathan, ich möchte dir was erzählen. Und hat gesagt, ja, ich möchte ein Haus bauen. Und die Reaktion von Nathan war, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Das ist ja mal eine tolle Ermutigung, ja, dass da die Ansage kommt von dem Propheten, von dem Mann Gottes, hey, super, was du im Herzen hast, das sollst du auch so umsetzen, Gott wird mit dir sein und mach das einfach, geh voran. Gute Pläne, gute Absichten, los geht's. Grünes Licht, könnten wir sagen, ja, kein Stoppzeichen, ein guter Plan, und irgendwie auch eine Bestätigung auf diesem Weg dahin. Manche Ampelphasen, die sind kurz und manche sind lang. Hier gab es dieses grüne Licht, das grüne Ampelsignal, nur verhältnismäßig kurz für David. Er ist dann schlafen gegangen und in dieser Nacht hat Gott dann zu Nathan gesprochen. Und da lesen wir weiter ab Vers 4. Doch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan, geh zu meinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr, glaubst du, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem ich wohne? Seit dem Tag, an dem ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Bis heute ist meine Wohnung immer ein Zelt gewesen, mit dem ich umhergezogen bin. Und ich habe mich nie bei den führenden Männern Israels, den Hirten meines Volkes Israel, darüber beklagt. Ich habe sie nie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedern gebaut? Darum sollst du jetzt meinem Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, als du noch draußen auf dem Feld die Schafe gehütet hast. Ich bin mit dir gewesen, was immer du unternommen hast, und habe alle deine Feinde vernichtet. Und ich habe deinen Namen berühmt gemacht, er gehört zu den Namen der Großen auf Erden. Meinem Volk Israel werde ich eine Heimat geben, einen sicheren Ort, an dem nichts geschieht. Es wird sein Land sein, in dem feindliche Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war, seit der Zeit, in der ich Richter ernannte, die über mein Volk herrschen sollten. Und ich will dich vor allen deinen Feinden beschützen. Und nun kündet der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Ganz interessante Situation. Auf einmal fängt Gott an zu sprechen zu dem Propheten Nathan, der am Tag vorher noch gesagt hat, hey, super, das, was in deinem Herzen ist, mach das, Gott ist mit dir, er wird das segnen. Und Nathan muss sich jetzt ertappen, dass das vielleicht ein bisschen voreilig gesprochen war, was er David weitergegeben hatte. Er empfängt jetzt eine andere Botschaft von Gott, dass Gott jetzt praktisch ein Stoppzeichen aufrichtet oder die Ampel auf Rot stellt und sagt, nee, halt mal, ne? David will mir ein Haus bauen, brauche ich gar nicht. Ich bin im Zelt auch gut über die Runden gekommen. Es ist gar nicht der richtige Zeitpunkt, es ist was ganz anderes dran. Ganz spannend, dass Gott hier selbst dann am Ende in diesem 11. Vers, er setzt die Prioritäten nochmal anders und neu. David möchte Gott ein Haus bauen und ist bereit, alles zu investieren dafür und nochmal richtig die Ärmel aufzukrempeln. Und Gott sagt, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich möchte dir ein Haus bauen. Jetzt kann man sagen, na gut, der David, der hat sich ja gerade ein tolles Haus gebaut. Soll er noch ein Haus haben oder wie? Das, was Gott damit meint, und das wird nachher in den Versen deutlich, die ich jetzt nicht gelesen habe, dass Gottes Perspektive auf Davids Familie ruht, über Generationen und Generationen, wo Gott sagt, David, ich möchte dein Haus segnen, ich möchte deine Familie, deinen Namen groß machen. Und aus diesem Namen sollte ja dann Jesus Christus kommen, ja, der Sohn Davids, der Messias. Also es geht Gott um geistliche Dinge, es geht Gott um ein geistliches Zurüsten, dass Gott ein geistliches Haus errichten möchte. David, er hatte ein großes Herz für Gottes Haus, aber Gott hatte ein noch größeres Herz für Davids Haus. Und das ist spannend, finde ich. Wenn wir das verinnerlichen, ja. Wir wollen oft was bewegen für Gott. Wir wollen aktiv sein in der Gemeinde und wir investieren uns und das ist alles richtig und schön und gut. Aber auf der anderen Seite hat Gott ein viel größeres Interesse daran, dass er unser Haus bauen möchte. Dass er uns segnen möchte, dass er uns beschenken möchte. Dass wir von ihm empfangen können. Dass er uns Weisung geben kann, wie wir mit unserem Leben umgehen sollen. Auch als Gemeinde. Er möchte uns reich beschenken. Gott hat ein großes Herz auch für unser Haus. Kann es sein, dass wir manchmal im Reich Gottes den Blick dafür verlieren, bei all dem, was wir für Gott tun und tun möchten und all das, was wir auf dem Herzen haben, was Pläne sein könnten, wie wir Gottes Reich noch voranbringen könnten, dass wir in diesem ganzen Arbeitsrhythmus vergessen, dass Gott uns zuerst ein Haus bauen möchte? Und dass es wichtig ist, dass wir auf der Empfängerseite stehen und sagen, Gott, ja, gerne. Du darfst mir ein Haus bauen, du darfst mich segnen, du darfst mein Leben verändern und prägen. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur tun. Das Herz Gottes ist, er möchte uns mit sich selbst beschenken. Ich frage mich, wie war das für David in der Situation, der diesen Plan im Herzen hatte, ich will dem Herrn einen Tempel bauen und es ist ja kein verwerflicher Plan. Ist ja irgendwie ganz, ganz gut und auch nicht falsch. Und auf einmal kommt dieses Stoppzeichen von dem Propheten, von Gott selbst dann. Was hat das mit David gemacht, dieses Stoppzeichen zu realisieren? Wie ist er emotional damit umgegangen? Auf einmal ist dieser Plan, was er im Herzen hatte, zerplatzt wie eine Luftblase und er ist dann übrig geblieben. Ich glaube, es war sicherlich für ihn nicht ganz so einfach. Ich glaube, es hat ihn dazu gebracht, dass er erkannt hat, okay, es geht nicht um meine Sache, es geht nicht um meine Absicht und Pläne, sondern Gott, natürlich geht es um deinen Willen. Es geht um dich, es geht nicht um meine Ambitionen. Vielleicht waren da auch egoistische Ambitionen bei David dabei, dass er gesagt hat, hey, wie cool wäre das, wenn ich für Gott, den Gott der Juden und der ganzen Welt letztendlich, wenn ich ihm ein Haus baue und ich gehe in die Geschichtsbücher ein, als derjenige, der Gott einen Tempel gebaut hat. Wie cool wäre das denn? Und jetzt sagt Gott, nee, du nicht. Fühlt sich menschlich irgendwie komisch an, so als ob was kaputt geht. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Fernsehgucker seid und auch so Serienleute seid. Als Jugendlicher habe ich ab und zu so Vorabendserien geguckt, die so ein bisschen peinlich sind jetzt, ne? Also ich habe mal eine Zeit lang so das A-Team geguckt. Kennt ihr A-Team? Fans in unserer Mitte. Okay. Ich kann es jetzt nicht so gut erzählen. Das sind halt die Helden, ne? Unterschiedliche Helden. Da ist einer, der ist ganz schlau und der eine, der ist so ein Starker, so ein Schwarzer. Und dann ist einer, der ist so der Chef der Gruppe, Hannibal. Ne? So ein Smarter, so ein Graumelierter. Und die erleben eigentlich immer die gleichen Geschichten. Also die versuchen halt irgendwie zu helfen und dann gibt's dann die Bösen und dann kämpfen die gegeneinander. Keiner stirbt, also nie stirbt jemand, sondern die stehen alle nachher wieder auf. Das war kindgerecht. Aber letztendlich geht's immer darum, dass diese Gruppe von Helden irgendwie aus Sachen, die sie in der Garage finden, basteln die irgendwelche tollen Waffen und Geräte und kommen dann in die Situation, dass sie dann gewinnen. Und Hannibal in jeder Folge sagt irgendwann mit seiner Zigarre im Mundwinkel, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okay? Wenn ihr schon mal geguckt habt, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und wir als Menschen, wir lieben das, wenn unsere Pläne funktionieren. Wir lieben das, wenn wir bei A wie anfangen. Und wenn wir bei Z wie Ziel ankommen und stringent da durchgehen und sagen können, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und dann klopfen wir uns selbst so ein bisschen auf die Schulter und sagen, super, also mein Plan, der war auch ganz gut. Und besonders wir in Deutschland, wir lieben das, glaube ich. Ja, Konzepte aufzustellen und sagen, erstens, zweitens, drittens und alles parat zu haben, alles im Blick zu haben. Und dann fühlen wir uns am Ende vielleicht wie Hannibal. Ich glaube, dass es nicht immer so funktioniert. Also weder im gemeindlichen Leben noch im persönlichen Leben. Ich glaube, oft ist es so, dass man im Herzen was empfindet und einen Plan sieht und dem nachgeht und dann merkt man, hey, funktioniert nicht richtig. Und dann muss man was anderes machen und woanders hingehen und noch was anderes ausprobieren. Vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem Leben auch, wo du bestimmte Vorstellungen hattest, wie es laufen müsste und es hat nicht so funktioniert, es ist anders geworden. Und ich glaube, jetzt von der geistlichen Sicht her betrachtet, ist es auch so, dass Gott das bewusst zulässt. Ich glaube, dass Gott manchmal bewusst auch unsere eigenen Pläne torpediert, dass er da hineingrätscht und uns deutlich macht, hey, das funktioniert nicht. Und dass wir uns in der Situation wiederfinden, zu sagen, hey, mein Plan ist kaputt gegangen. So ein Mist. Was mache ich jetzt? Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann bleibt uns oft nichts anderes übrig, als dass wir sagen, okay, mein Plan ist jetzt kaputt, ich habe nichts mehr in der Hand, ich stehe mit leeren Händen da, ich wende mich zu meinem Gott. Und ich suche ihn und ich frage ihn nochmal. Und er muss jetzt irgendwie was tun, was ich nicht tun kann. Und dass wir in diese Situation kommen, wo wir uns neu abhängig machen von unserem Gott, weil unser Plan nicht funktioniert hat. Und dass wir bereit sind, alles loszulassen, was wir meinten, in den Händen zu halten. Das zerbricht unseren Stolz, das zerbricht unser menschliches Denken, unser menschliches Tun. Und Gott rückt die Prioritäten wieder zurecht. Er klopft dann an und sagt, hey, es geht gar nicht so sehr darum, das, was du jetzt eigentlich wolltest, sondern es geht jetzt mal darum, dass ich den Haus bauen will. Und denk, hey, das ist ein ganz neuer Gedanke. Gott will mir ein Haus bauen. Super. Wie auch immer das dann konkret aussieht. Ich mag einen Autor, Thomas Harry. Ich habe schon mal von ihm erzählt. Wir hatten ihn auch schon mal als Gastsprecher hier vor 2 Jahren. Er hat manche gute Bücher geschrieben und in dem Buch von der Kunst, andere zu führen, da beschreibt er, dass wir als Leiter die Verantwortung übernehmen im Reich Gottes auch, dass wir eigentlich so geprägt sind, dass wir an dem, was wir empfinden als Plan und als Zielrichtung, dass wir daran gerne festhalten wollen und dass wir das gerne durchkriegen wollen. Wir wollen das Ergebnis am Ende sehen. Ja, wir wollen Leute dahin mitnehmen, auf diesem Weg dahin, dass das Ziel erreicht wird. Und festhalten ist in ganz, ganz vielen Momenten ganz, ganz gut und richtig. Dann sagt er aber auch in diesem einen Kapitel, manchmal ist Festhalten an solchen Dingen genau das Falscheste, was du tun kannst. Manchmal ist es dran, dass du ganz loslässt. Und dass du alles, was du in den Händen hattest, Gott hinlegst. Und das ist ein spannender Gedanke, weil das fühlt sich gar nicht gut an. Das fühlt sich irgendwie wie Versagen an und wie Zerbruch an. Aber er sagt, manchmal ist das genau das Richtige. Unsere Vorstellungen, unsere Strategien, unsere Pläne. Ich möchte uns ein Zitat lesen aus diesem Kapitel. Immer dort, wo wir dazu neigen, einen ganz bestimmten, einzigen Weg für den richtigen zu halten, kann es sein, dass an die Stelle gefestigter Überzeugungen starr gewordene Bilder getreten sind. Gott gelassen führen bedeutet an dieser Stelle, eigene Überzeugungen und Vorstellungen immer wieder neu Gott anzubefehlen und ihm zu erlauben, sie in Frage zu stellen. Manchmal wollen wir festhalten. Ja? Wir wollen festhalten, weil wir haben uns das in den Kopf gesetzt und wir haben es vielleicht auch verkündet, ja, so und so soll der Plan sein, und dann halten wir noch mehr fest, damit wir nicht zurückrudern müssen. Auch im persönlichen Leben hast du vielleicht das Ziel irgendwie rausgegeben, das und das möchtest du mit deinem Leben machen und so soll es sein, und dann hältst du daran fest und merkst vielleicht aber auch, das funktioniert nicht. Das ist wie so ein Stoppschild, wie eine Sackgasse. Was machst du dann? Dann kannst du weiter darum kämpfen und das irgendwie versuchen möglich zu machen aus deiner menschlichen Kraft, oder aber du sagst, okay, ich lass los. Ich lasse los und gebe alles Gott und sage, Gott, du hast einen anderen Plan vielleicht. Ich halte es dir hin. Mach was Gutes draus aus den Scherben, die jetzt gerade da sind. Und Gott lädt uns, glaube ich, manchmal dazu ein, dass wir kapitulieren und dass wir ihm alles hingeben. Wenn wir krampfhaft festhalten, wir können auch Menschen manchmal festhalten oder unsere Vorstellungen von Dingen, wie es richtig laufen müsste, auch wie es in der Gemeinde richtig laufen müsste. Ja, also wenn das so und so wäre, dann wäre es gut. Und wir halten dann fest, wir werden dann eng, auch engstirnig so, halten vielleicht auch manche Bilder fest, wie wir uns manches wünschen. Aber wenn wir festhalten, dann können wir nicht empfangsbereit sein für was Neues. Wir halten daran fest und sind dann, ich sag mal, ein bisschen verbohrt unterwegs. Aber Gott, er möchte uns einladen, dass wir unsere Hände öffnen und dass wir sagen, Gott, ich lasse alles los. Ich lasse meine Vorstellungen los, ich lasse meine Pläne los, ich lasse Menschen los, ich lasse Verletzungen los, ich lasse los und werde durch das Loslassen in die Situation gebracht, dass ich wieder empfangen kann. Und dass ich was Neues empfangen kann und dass Gott mein Denken vielleicht auch revolutionieren kann, aber ich muss loslassen, sonst bleibe ich immer in meiner Sichtweise unterwegs und bleib irgendwie hängen, bleib auf dem Weg stehen. Und das ist schade. Gott lädt uns ein, dass wir die Hände öffnen. Als Gemeinde sind wir in einem Prozess, manches loszulassen und an Gott zurückzugeben und uns von ihm neu bauen zu lassen. Das sind manchmal schmerzhafte Schritte. Das fühlt sich nicht immer so angenehm an, aber ist durchaus auch heilsam und befreiend. Also wo wir merken, okay, da kann man auch wieder aufatmen, man kann anders denken, man kann anders reden und das ist durchaus auch hilfreich. Ich möchte dir die Frage stellen an diesem Morgen, wie sehen deine Hände aus? Mit welchen Händen bist du hier? Jetzt kannst du mir die Hände zeigen und ich sage, super, schöne Hände, hübsche Hände, aber innerlich, sind die Hände umklammernd, dass die was festhalten? Und dass du das auch nicht rauben lassen willst und dass du da so stark unterwegs bist. Was hältst du fest in den Händen? Oder sagst du, hey, Gott ist da, er lädt mich ein, dass ich die Hände öffne. Ich bin bereit, meine Hände zu öffnen mit allem, was in den Händen ist. Und ich halte es Gott hin und er soll was Gutes umgestalten dürfen. Das kann mit dem Bauthema zu tun haben, dass du da deine Vorstellung hast, dass du da Verletzungen hast, dass du Enttäuschung hast. Das kann aber auch was ganz Persönliches sein, was unabhängig von dem ganzen Thema ist. Was hältst du fest und was lässt du los? Gott lädt uns, glaube ich, immer wieder zum Loslassen ein und er, er wirbt um unser Vertrauen an diesem Punkt. Da, wo wir loslassen, vertrauen wir Gott, dass er aus dem Müll und Mist und aus den Scherben, die wir ihm hinhalten, dass er etwas Neues gestalten kann, was wunderbar ist. Aber wenn wir das nicht ihm vertrauen, dann halten wir das bisschen fest, was wir haben und denken, okay, Hauptsache ich habe das, was ich habe. Dann bin ich schon auf der guten Seite und merken, dass wir aber eigentlich kein Leben haben. Welchen Träumen und Wünschen jagst du für dein eigenes Leben immer noch verbissen nach? Kämpfst du darum, dass es vorangeht? Aber vielleicht ringt Gott um Aufmerksamkeit bei dir, dass er dir etwas Neues geben möchte. Was ganz anderes, etwas, was passend ist für dich. Was nicht die alten Geschichten von vor 5 oder vor 10 oder vor 20 Jahren sind, sondern was heute für dich dran ist. Loslassen ist ein spannendes Thema, ein persönliches Thema. Thomas Harris schreibt auch in diesem Buch weiter, dass Gefühle hochkommen, wenn wir loslassen, die vergleichbar sind mit Gefühlen in einem Trauerprozess. Wenn man eine geliebte Person loslässt, die gestorben ist, und wenn man ein Projekt hat, wo man so sehr dranhängt und man muss dann loslassen, dann fühlt sich das auch so ähnlich an. Und er sagt, dass es auch Phasen gibt, dass man Phasen hat, wo man das verdrängt, wo man sagt, ja, das kann doch gar nicht sein, das darf gar nicht sein. Dass man eine innere Leere verspürt. Ja, und jetzt ist das eine gestorben und wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Dass man ein Verlustgefühl erlebt und dass man in eine Phase kommt von Klage und Anklage. Und dass man letztendlich, wenn man durch diesen Trauerprozess durch ist, dass es auch eine Phase der Heilung gibt, wo man dann erlebt, dass diese Seele, die in Unruhe gekommen ist über das Loslassen, wieder zur Ruhe kommt und dass Gott dann was Neues kreieren kann. Loslassen ist nichts Negatives, sondern im Loslassen können wir erleben, wie Gott unser Haus neu baut und wie er neu zu seinem Ziel kommt mit uns. Manchmal ist es ja auch so, dass indem wir Dinge loslassen, sie auch irgendwie wieder zu uns zurückkommen können und dass wir sie neu empfangen können. Aber dann sind es vielleicht wirklich unsere Dinge, maßgeschneidert für uns. Nicht irgendwie unser eigenes Denken und Wollen, sondern Gott schenkt es uns zurück, vielleicht in anderer Form als ursprünglich, vielleicht weil wir reifer geworden sind oder weil es genau der richtige Zeitpunkt ist. Das hat Gott ja bei David und dem Tempelbau auch gemacht. Also David wollte den Tempel bauen und Gott hat gesagt, nein David, ich möchte dir ein Haus bauen und du sollst den Tempel nicht bauen, aber dein Sohn Salomo, der kriegt den Auftrag. Und da kam dieses Projekt wieder zurück in die Familie von David, nicht bei David selbst, bei seinem Sohn. Und David, der hat aber mitgemischt, der hat dann die ganzen Sachen gesammelt, ne, für den Tempel und organisiert und gemacht und getan. Der war schon irgendwie beteiligt, aber es war nicht mehr sein Projekt. Und so kann es sein, wenn wir loslassen, dann macht Gott was damit und er gibt uns etwas zurück. Und das ist dann auch seins und das ist dann auch das, was wir empfangen, als das, was uns richtig gut tut. Abschließend ein Zitat noch von Thomas Harry: Wenn eine große Vision mehr ist als ein menschliches Schnellfeuer oder ein menschliches Konstrukt, dann wird Gott selbst dafür sorgen, dass sie Realität und Zukunft hat. Also wir brauchen keine Angst haben, wenn wir loslassen, sondern wir legen es in Gottes Hand und in Gottes Hand ist alles am besten aufgehoben. Unser Leben, aber auch unsere Gemeinde und die Zukunft der Gemeinde und Gott darf umgestalten. Und das ist das, was uns auf dem Herzen liegt als Gemeindeleitung, dass wir in eine Phase gehen, wo Gott uns gestalten darf und wo Gott Neues tun darf in unserer Mitte, dass er uns ein Haus bauen kann und dann wird es auch weitergehen, so wie Gott es möchte. Ich möchte mit uns noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Loslassen. Ich danke dir, dass es eine Einladung ist, dass wir uns dir ganz anvertrauen. Herr, und du siehst uns, du siehst, wie wir hier sitzen und wie wir auch diese Worte aufgenommen haben. Du siehst auch unsere Hände, was sie festkrallen und was sie ganz doll festhalten und nicht bereit sind loszulassen. Aber du siehst auch da, wo wir loslassen wollen und wo wir manches aufgeben wollen und ich bete darum, dass auch in diesem Gottesdienst ein Loslassen erfolgt und dass wir erleben, wie Freiheit hineinkommt und dass wir mit dir ganz doll in Verbindung sind und von dir empfangen, dass du einen Blick auf uns persönlich hast Dir geht es nicht nur um die großen Dinge im Reich Gottes, sondern dir geht es um uns. Wir sind deine Kinder. Du liebst jeden Einzelnen von uns. Und ich bete, Herr, dass du hineinwirkst in unsere persönliche Situation. Dass du uns begegnest und dass du uns wohltust. Und dass wir im Loslassen Erneuerung erleben. Dass wir im Loslassen Befreiung erleben. Und dass wir im Loslassen eine neue Perspektive erleben. Für uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Amen.